haben das letzte Mal das Entstehen von Information oder das Anreichern von Information für an diesem Beispiel des iterativen Gefangenen-Dilemmas illustriert. Sie erinnern sich, dabei geht es zunächst um eine Situation, wo nicht viel Information darüber vorhanden ist, wie das jeweils gegenüberstehende soziale Subjekt, der Mitmensch, reagieren wird und wie man daran, am Nichtwissen dieser Aktionen, Reaktionen des Gegenübers, seine eigenen Aktionen, Reaktionen ausrichtet. Wenn diese Situation wiederholbar ist, also das heißt, wenn es nicht so wie in diesem Gefangenenbeispiel dazu führt, dass da über 10 Jahre hindurch eigentlich gar nichts passieren kann, weil jetzt einer von den beiden im Gefängnis sitzt, sondern wenn Erfahrung gesammelt werden kann, wenn gelernt werden kann, wie der jeweils andere in bestimmten Situationen reagiert, dann kann ich sowas wie eine Erwartungshaltung anreichern. Das ist das Wichtige dran. Nicht? Also denken Sie wieder an dieses Beispiel von zwei sich zufällig auf einem, naja, räumlich begrenzten Wegstück begegnenden, die nicht genau wissen, auf welcher Seite der andere an einer so vorbeigehen wird. Nicht? Da besteht eine 50-50 Chance, dass sie zunächst einmal kollidieren oder zumindest sich im Weg herumstehen. Während, wenn es sowas wie rechts hat Vorfahrt oder Vorgangregeln gibt, dann ist die Interaktion reibungslos möglich. Dann gehen die beide rechts aneinander einfach an sich vorbei und merken gar nicht, dass da irgend sowas wie Nichtwissen oder Ähnliches im Spiel war. In kulturellen Kontexten, in sozialen Kontexten herrscht natürlich immer sowas wie Vorwissen. Sowas wie eine rechts hat Vorgangregel. Wie immer die ausschauen mag. Ne? Ganz klar, wir sind grundsätzlich von Interpretationen der Welt in unserem Handeln bestimmt. Alles, was wir tun, was wir wahrnehmen, was wir kommunizieren, was wir beabsichtigen, ist grundsätzlich natürlich von Vorwissen bestimmt, von einem Vorwissen, das sich sozial angereichert hat, das sich eben zum Beispiel in solchen Interaktionen angereichert hat. Da hinten scheint noch ein Zettel zu finden. Und damit, wenn man das jetzt idealtypisch aufschlüsseln will, haben wir eine sehr wichtige dritte Komponente im Spiel, die dieses Verhältnis von, wenn man es so nennen will, was natürlich auch sehr vereinfachend nur möglich ist, von Individuum und Welt oder Individuum und Gesellschaft noch einmal ein bisschen verkompliziert. Wenn ich das sehr schematisch und bitte sehr idealtypisch, das möchte ich betonen, also ich möchte dann von niemandem hören, dass das tatsächlich irgendwie in der Art und Weise versimplifiziert zu stehen kommt. Aber wenn man es idealtypisch ein bisschen schematisieren will, einfach um weiterreden zu können, haben wir so zunächst einmal das, was man in der klassischen Philosophie auch als Individuum bezeichnet hat, einer Welt gegenüberstehend betrachtet, ne? Also da gibt es sozusagen beim Versuch, die Welt zu verändern, ein Wirkungsverhältnis, das zunächst einmal, wenn man sagt, das geht von mir ein Einfluss aus, ein unilineares Wirkungsverhältnis ist. Ne? Also könnte man sagen, eine simple Kausalbeziehung, die vom Individuum zur Welt reicht. Und jetzt kommt anhand dessen, was wir das letzte Mal da besprochen haben, noch so eine Komponente hinzu, die wir vereinfachen so, naja, jetzt habe ich da, nehmen wir das IN für Individuum und das nehmen wir Idee, naja, obwohl es auch ein bisschen problematisch ist, weil natürlich das Individuum auch als Identität bezeichnet werden kann. Wie auch immer nehmen wir das vielleicht Subjekt, vielleicht in der philosophischen, Sie verzeihen, wenn Sie mitschreiben, aber so dynamisch ist auch dieses Wechselverhältnis, dieser Begeschaltung. Wie auch immer, aber jedenfalls dürfte klar sein, dass da so etwas wie eine Welt der Ideen, ein Reich der Ideen ins Spiel kommt, dass natürlich jetzt da dieses, was immer man da als Verhältnis bezeichnen will, noch einmal grundsätzlich beeinflusst.
Diese Ideen außerhalb dieser
Klausel. Naja, wie man sich das jetzt mal vorstellen. Ich komme gleich ausführlich darauf. Aha, es gibt da ganze Reihe von Rücken. Das soll Sie zunächst nicht verwirren, aber okay, bitte. Also denken Sie an irgendeine Art von Vorstellung, die dem Versuch, die Welt zu gestalten, zugrunde liegt. Das kann reichen von, also um sehr simple Beispiele vorzuführen, ne, das kann reichen von einer Vorstellung eines vollen Magens, wenn man Hunger hat, bis zur Vorstellung einer gerechten Gesellschaft, wenn sie als nicht gerecht wahrgenommen wird. Aber das soll eigentlich jetzt nur zunächst einmal einen Anhaltspunkt dafür bieten, dass wir weitersprechen können. Die Kollegin wollte noch... Ach so, ja. Man könnte jetzt bis zu einem gewissen Grad bezeichnen, dass ein simples Verständnis von klassischer Philosophie diese drei Komponenten wirklich in einer gewissen Weise als Identitäten, und zwar als relativ feststehende Identitäten bezeichnet hat oder aufgefasst hat. Also wir haben ja davon gesprochen und daran haben wir uns ja zu Beginn dieser Lehrveranstaltung grundsätzlich abgearbeitet, dass in der klassischen Philosophie vielerorts das Subjekt als eine feststehende Entität, als eine unveränderbare Grundeinheit angesehen wird, die sozusagen dem Denken vorausgesetzt ist und die als solche auch zur Basis des philosophischen Denkens gemacht werden kann oder zur Grundlage oder zur Prämisse oder wie man es bezeichnet. Ja, das dürfte bekannt sein. Wir haben ja schon davon gesprochen und das habe ich versucht entsprechend zu betonen, dass dieses Subjekt seinerseits in Interaktionen zustande kommt, das heißt in Auseinandersetzung mit all dem, was außer diesem Subjekt sonst noch da ist. Einerseits natürlich jetzt in Interaktionen mit einer Objektumwelt, also das mit dem, was man so gewöhnlich als Welt betrachtet. Und auf der anderen Seite natürlich auch in einer Auseinandersetzung mit einer Subjektumwelt, also das heißt mit dem, was man so als Mitmenschen als andere Subjekte betrachtet. Also das ist einmal etwas, was grundsätzlich erst zu dem gemacht wird, als dass es da als Einheit erscheint. Jetzt aus meiner gerade formulierten Phrase hat es natürlich jetzt so ausgeschaut, wie wenn auch diese Welt etwas wäre, was grundlegend unverändert und immer schon zugrunde liegt. Sie kennen die philosophischen Strömungen des Realismus, vereinfacht gesagt, des Materialismus und einige mehr, die davon ausgehen, dass die Welt etwas ist, was völlig unabhängig von diesen Komponenten hier existiert. Das heißt, wenn wir nicht hinschauen, wenn sie nie von einem menschlichen Wesen wahrgenommen worden wäre, dann wäre die Welt genauso, wie sie eben ist. Ist dem so? Ich weiß nicht, gibt es Verfechter des Realismus, des Materialismus hier, die das argumentieren wollen? Na fein, da spare ich mir einiges, wenn wir alle der Meinung sind, dass dem nicht so ist. Grundsätzlich nur, um es nochmal zu demonstrieren, dürfte schon klar sein, aus dem, was wir bisher so ein bisschen durchgenommen haben, dass ich nicht dieser Meinung bin, das, was als Welt erscheint, ist genauso ein Konstrukt wie eben diese Identität eines Subjekts, eines Individuums oder wie auch immer das zu stehen kommt. Es dürfte klar sein, schon aus dem einfachen Versuch, die Welt zu verändern, sie zu bearbeiten im Hinblick auf seine Vorstellungen einer besseren Welt, zu bearbeiten, folgt ja, dass hier etwas erzeugt wird, nämlich etwas durch Arbeit, durch den Veränderungsversuch generiert wird. Und wenn Sie das historisch betrachten, dann dürfte klar sein, dass, weiß nicht, mein aktueller Versuch, die Welt zu verändern, nämlich hier vielleicht so etwas wie Aufklärung im Hinblick auf Gesellschaftstheorie, auf Sozialphilosophie oder sowas durchzuführen, natürlich auf den unzähligen Versuchen meiner Vorgänger und Vorgängerinnen aufruht, die Welt im Hinblick auf Aufklärung, im Hinblick auf Wissen zu gestalten. Und diejenigen Vorgängerinnen und Vorgänger, die irgendwas in der Welt bewirkt haben, und irgendwas bewirkt jeder, sei es etwas Positives oder etwas Negatives, das kommt auf den Beobachter an, oder auf denjenigen, der das dann feststellt, ob es positiv oder negativ ist. Ne? Was immer die bewirkt haben, ist etwas, was eben bevor sie das bewirkt haben, grundsätzlich anders zu stehen gekommen ist. Das ist ein neuer Weltzustand. Und auf diesen neuen Weltzustand setze ich nun an, mit meinen Versuchen die Welt zu verändern. Natürlich schaut es jetzt für mich so aus, wie wenn dieser Weltzustand einer wäre, der unabhängig von mir existiert. Bis zu einem gewissen Grad tut er das ja natürlich, nicht? Er existiert allerdings nicht unabhängig von den vielen, vielen, vielen Gestaltungsversuchen, die vor mir bereits wahrgenommen worden, bereits durchgeführt worden sind. Ne? Dürfte klar sein, also auch das ist ein Konstrukt. Und das Gleiche, und das haben wir das letzte Mal mit diesem Gefangenen-Dilemma ein bisschen zu beleuchten versucht, das Gleiche gilt natürlich auch für die Ideen. Klassisch in der Philosophie, denken Sie an Platon, sind die Ideen natürlich so etwas wie etwas ewig gültiges, etwas, das in einem Reich der Ideen aufbewahrt wird, um eben uns Normalsterbliche in unserem Handeln zu orientieren. Sie kennen die berühmte Geschichte, bei Platon geht es um das Gute, das Wahre, das Schöne, und dieses ist als solches unveränderbar. Und die Menschen müssen es sozusagen durch philosophisches Eingedenken erblicken und sich seiner vergewissern. Und das beständig aufs Neue. Bitte. Ein gemeinsames? Das Gute.
Das ist eine Antwort.
Naja, überlegen Sie mal, im Hinblick auf das, was ich gerade gesagt habe, nicht? Was wäre das Gute für eine Gesellschaft, die, sagen wir mal, tentativ um das Jahr Christi Geburt herum gelebt hat? Nicht? Da gibt es eine ganze Reihe von Ideen, wie dieses Gute aussieht, konkret. Jetzt jenseits des abstrakten Begriffs das Gute, sondern tatsächlich jetzt für den einzelnen Lebensentwurf. Ne? Auch da, in diesen frühen Gesellschaften, wird schon sehr, 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 sehr viele Unterschiede geben darüber, was man für gut hält. Nicht? Also ich weiß nicht, wenn Sie damals, ich weiß nicht, die Bewohner Jerusalems nur den römischen Besatzungsmächten gegenüberstellen, dann werden Sie sehr unterschiedliche Vorstellungen dessen, was für gut gehalten wird. Ja,
das ist das Gefühl, wenn man, ich glaube, egal welche Herrscher, konzentriert sich von dir im Gefühl, das Wohlfühlen, auch wenn er eigentlich gut ist, so, nicht das Gute ist, das tut er, wenn er, also, ich weiß nicht, aber im Hand, im Hand, also, wo unbeschreibbar ist, das Problem.
Lassen Sie mich, vielen Dank. Irgendein doofes Beispiel aus der Gegenwart konstruieren. Ich weiß nicht, das ist wirklich sehr weit hergeholt, nicht? Aber man könnte durchaus im Hinblick auf eine klassische Gutvorstellung sagen, dass die Überbevölkerung aktuell ein großes Problem für die aktuelle Welt hat, ne, das, darstellt. Also dass sozusagen eigentlich recht viele Leute auf der Welt existieren, dass eigentlich, ich weiß halt nicht unbedingt, alle hinreichend ernährt werden können, dass nicht hinreichend Ressourcen für alle vorhanden sind, dass die Ressourcen auf eine Art und Weise genutzt werden, dass die Welt immer verschmutzter wird und vieles mehr. Und im Hinblick auf diese Problematik könnte man sagen, es ist gut, keine weiteren Kinder zu zeugen. Man enthält sich der Fortpflanzung, zum Beispiel. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, könnte man katholische Soziallehre heranziehen oder auch vielleicht die demografische Situation eines begrenzten Landes wie Österreich und sagen, naja, also wir werden deutlich weniger. Hier in unseren Breiten sinkt die Populationskurve. Also hier wäre es ja wohl gut, wirtschaftlich gut, für die Bevölkerung gut und für viele mehr gut, sehr wohl Fortpflanzung anzukurbeln, ne? Also Kinder zu kriegen. Natürlich, das war eine sehr abstrakte, philosophische Vorstellung von Gut, aber es lässt sich doch die Frage daran stellen, was dann konkret jeweils damit gemeint ist. Sie müssten mir jetzt sagen, was für Sie grundsätzlich dann gut bedeutet. Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Entschuldigen Sie, da war jetzt so ein Lärm, dass ich wird. Also ich meine, grundsätzlich würde ich sagen, ich glaube nicht, dass sich jemals die Menschen auf irgendwas einigen können, auch nicht auf was Gutes. Also es wäre wahrscheinlich auch nicht sinnvoll für die Menschen oder für das Fortbestehen der Gesellschaft, sich, wenn alle das Gleiche tun würden und alle einer. Wie wäre das vorzustellen? Also das würde wirklich auch jetzt im Hinblick auf was ein Aussehen, Kleidung, Sprechen, wo fangen Sie mit Gleichheit an oder mit sozusagen Einigung auf etwas, auf einen bestimmten Zustand? Kann man nicht vorstellen, wo das Niveau beginnt und in dem Moment, wo Sie nur ein Stück weit konkreter werden, also Sekunde, als einen abstrakten Begriff von Gut in den Raum zu stellen, beginnt genau das, was Sie vorher angesprochen haben. Es gibt eine berühmte Unterscheidung, die Immanuel Kant eingeführt hat, zwischen einem konstitutiven Vernunftgebrauch und einem regulativen Ideengebrauch. Also das heißt, einer Handhabung von Ideen, als wären sie tatsächlich umsetzbar, als wären sie tatsächlich verwirklichbar, dann muss man in dem Moment, wo man das sozusagen tatsächlich in die Tat umsetzen will, was man als gut sich vorstellt, dann muss man bis zu einem gewissen Grad konkret werden. Dürfte klar sein. Ne? Dann hat man aber sofort eben dieses Problem, das Kant besonders herausgestellt hat, dass man mit diesen Konkretisierungen unter Umständen partikuläre oder partikulare Gutvorstellungen in den Raum stellt. Zum Beispiel die Vorstellung einer Gesellschaft, die sich nicht weiter fortpflanzen sollte.
Okay. Das passt dazu. Ich meine, ja. Ein weniger kontroversieller Vorschlag wäre zum Beispiel das Konzept der Menschenrechte oder zum Beispiel grundlegende Menschenrechte.
Ja, natürlich. Natürlich. Das ist ja sozusagen, wollten Sie dazu noch?
Ja, genau, zum Thema. Ja. Ich glaube, das Problem, wenn man das jetzt wirklich provokant ausdrückt, sind nur drei Bilder des Menschen. Also ich meine, wenn es nur eine Ansicht gäbe, was gut sein kann, sprich wenn das nur einer entscheidet, ja, und die anderen das einfach akzeptieren, dann wäre das ja kein Problem. Das Problem ist nur, dass man das den Menschen absprechen kann, ja, diese Entscheidungsfähigkeit. und es kann nicht dieses absolute Gute geben, solange da jeder mitreden darf.
Also es wäre natürlich auch gut, cool, wenn jeder mitreden kann, nur natürlich, dann besteht das Problem, dass man sich nicht auf gut einigen kann. Ne?
Ja.
Da ist noch ein
Ich würde sagen, das Hauptproblem der Diskussion ist überhaupt, dass man sozusagen von diesem Guten überhaupt ausgeht, dass es das Gute gibt. Nämlich irgendwie das, was wir als gut verstehen, ist ja meistens eine Interessenslage. Ja. Und überall, wo die Interessenslage sich geändert, hat es meistens gut und schlecht geändert, Recht und Unrecht geändert. Ja. Wenn man zum Beispiel das Beispiel nimmt, wegen der Überbevölkerung und den irgendwie zu wenigen Mitteln, die man dafür hat, die Güter zu ernähren. Ja. Und sozusagen die Frage, kann man die Frage so stellen, dass man sagt, es gibt zu viele Menschen, es gibt zu wenige Lebensmittel, die in diesen Gebieten sind, oder man kann eine Verteilungsfrage stellen und sagen, wie kann Reichtum verteilt werden und kann Reichtum eben gerecht verteilt werden. Und das ist, glaube ich, sozusagen das Problem bei der Diskussion, dass wir in der Diskussion jetzt von Guten ausgehen. Die Guten sozusagen, also,
Ich würde
nur als einen Standpunkt sehen.
Also, mach mal kurz Handmeldung, also mit haben Sie dabei eine Kollegin?
Also ich glaube auch, dass man das Gute komplett erreichen kann, aber wenn man das Schlechte sozusagen eingrenzt oder das Schlechte halt, zum Beispiel, man darf jetzt zum Beispiel keinen Menschen umbringen oder so weiter, dass all diese Schlechten dann nicht für alle Menschen gelten, jeden Menschen schlecht sind, dass halt hier zu nichts werden, sich den Guten anzunähern.
Also es ist ja das Interessante, dass uns moderne Menschen natürlich sofort zu jedem, zu jeder Definition, die sie vorschlagen, Gegenbeispiele einfallen. Zu ihrem, ne? Diese lange Diskussion des gerechten Krieges, die natürlich jetzt diesem Phänomen von Selbstmordattentaten und viel mehr besonders augenscheinliche Exemplifizierung erfahren. Nicht? Also da ist doch ein gewisser Teil der Menschheit der Meinung, dass es bis zu einem gewissen Grad legitim ist, gut ist, andere Menschen umzubringen.
Da gab es gestern mal eine Diskussion, ich weiß nicht, ob Sie mal gesehen hat, aber
Kollege. Entschuldigung, der Kollege war durch.
Okay. Ich denke aber schon, dass es gewisse ethische Maximen gibt, die unabhängig ist von Ort oder Zeit unter der Idee des Guten gehandelt werden, zum Beispiel über diese Wohltätigkeit für die Armen oder jetzt auch umgekehrt, dass zum Beispiel der unfreiwillige Tod Unschuldiger, denke ich, schon unabhängig ist von kulturellen Ideen als Kirche an diesem Beispiel. Ich glaube schon, dass es diese Begriffe absolut auch gibt.
Ein Vorschlag, ein sehr prominenter Vorschlag, sich diesbezüglich auf sowas wie einen kleinen Gemeinsamen zu einigen, stellen eben die Menschenrechte dar.
Die negativen Menschenrechte.
Oder die negativen Menschenrechte, auch das. Obwohl auch da heutzutage leider nicht zu übersehen ist, dass es Diskussionen gibt. Nicht schon der Hinweis, dass nicht die klassischen Menschenrechte, sondern eben diese neue, der Versuch, sie neu zu fassen, der adäquate sei. Und dann gibt es natürlich nicht zu übersehen eine ganze Reihe von Weltgesellschaftsmitgliedern, die auch der Meinung sind, dass auch da kein Konsens gefunden wird. Ich würde mal tentativ sagen, dass das schon ein Phänomen der modernen Gesellschaft ist, weil zu Zeiten Platons schon vorstellbar ist, dass zumindest in diesem begrenzten Bereich der griechischen Polis Problemwahrnehmungen vorgeherrscht haben, die für die Gemeinschaft weitgehend gleichbestimmend gewesen sind. Also eine Gemeinschaft, die, weiß nicht, primär landwirtschaftlich tätig ist und sowas wie mit einer relativ geringen Teilnehmerzahl versucht, gemeinsam demokratisch eben ihre Belange zu ordnen. Ne? Eine solche Gemeinschaft kann man sich unter Umständen vorstellen, dass da die Vorstellungen auch von dem, was gut ist, noch relativ, naja, sagen wir mal, fassbar sind. Während in einer Weltgesellschaft mit so unterschiedlichen Perspektiven, mit so unterschiedlichen Problemsichten wie eben der unsere, ne? Wo eben sehr deutlich Weltreligionen gegeneinander stehen, wo wirtschaftliche Interessen gegeneinander stehen, wo völlig unterschiedliche Lebenskonzepte gegeneinander stehen, die Einigung auf sowas wie eine Gutvorstellung oder eine Schönvorstellung oder eine Wahrvorstellung problematisch wird. Das würde ich, also grundsätzlich, worauf ich hinaus will, dass auch diese platonischen Ideen natürlich ein Konstrukt sind. Etwas, das von Interagierenden in ihren Interaktionen, im Zuge ihrer Interaktionen geschaffen wird. Und nicht, was in irgendeiner Art und Weise in einem Reich irgendwo jenseits dieser Einflüsse feststeht und dann sozusagen nur heruntergeholt werden braucht, um es zu verwirklichen. Naja, wir kommen gleich ausführlicher noch drauf zu. Aber die Diskussion um den Justum Bellum ist genau in Europa geführt worden. Also das ist ja ein interessanter Aspekt dabei. Und ich meine, die Amerikaner, die sich gerade eben die Bewahrung der christlichen Normen auf ihre Fahnen heften, sind die Ersten, die da im Irak kräftig reinschlagen und eigentlich diese Normen sehr oft auch nicht befolgen.
Ja, aber wenn die Bilder, die irgendwas im Kopf haben, wird auch sehr kritisiert, oder? Also ich meine, dass der Bursch ein Idiot ist, oder? Ich meine,
ja, die wollen nicht dazu diskutieren, oder? Glauben Sie wirklich, dass
Präventivkrieges wird auch zu intelligenten Leuten absolut diskutiert?
Glauben Sie wirklich, dass Bush alleine für all das verantwortlich gemacht werden kann, was in Amerika passiert? Naja, Bush wird also gewählt, regelmäßig. Es ist sogar eine Demokratie, die dort dafür sorgt, dass Bush...
Ja. Na, was die Diskussion anbelangt, bezüglich Krim und so, was der Bush jetzt angefangen hat und so, dass da gibt es genügend Friedensforschungsprogramme, die genau gesagt haben, wie man vorgehen muss, und das sind ganz wissenschaftliche Programme, und sie haben sehr klare Vorstellungen davon, wie man das zum Beispiel können, ja, in jedem Fall.
Haben Sie gehabt, dass ich es jetzt gerecht
habe? Nein, nein, aber naja. Bezüglich, ob das überhaupt, wie gesagt, dass das notwendig war und so. Und ich sage eben nein.
Mir liegt da schon die ganze Zeit das Beispiel, was ich gestern gesehen habe, dass der Saddam Hussein zum Tode verurteilt wurde. Ja, ja. Und dass man jetzt eben darüber diskutiert, ob man den jetzt umbringen soll, damit im Irak vielleicht mehr Ruhe einkehrt, oder ob man ihn dann lehnen lässt und im Irak dadurch mehr Menschen sterben. Also die Frage, ob man quasi das Menschenleben bewerten soll. Dass es sinnvoller ist, ein Menschenleben gegen viel Menschenleben. Und das ist genau auch in der Kriegssituation, was Bush gewählt hat. Herr Bush hat das ja nicht gewählt, weil es ihm Spaß macht, jetzt Irak umzubringen, sondern er hat das aus wirtschaftlichen Gründen gemacht. Ja. Was natürlich trotzdem in Frage zu stellen ist, ja. Aber das ist nicht unüberlegt, das Ganze. Also ich würde nicht sagen, dass da keine Überlegungen dahinter stecken und dass da vielleicht nicht sogar ein unter Anführungszeichen guter Aspekt dahinter gesteckt ist, warum das Ganze initiiert wurde.
Also ich kann dazu nur sagen, dass diese ganzen Wirtschafts- und Friedensforschungsprogramme hier nicht offensichtlich bekannt sind, fertig.
Warum sind sie nicht bekannt? Warum greifen die Medien nicht auf? Weil sie die entsprechenden Zeitungen dann nicht verkaufen könnten, die Verkaufszahlen nicht hoch genug sind,
wieder sind
das
Programm
kaufen sie. Also das ist natürlich ein Rattenschwanz, den man ziemlich lange durchverfolgen kann. Vielleicht noch einmal diese Problematik im Hinblick auf diese Bounded Rationality, dass wir bei der Theorie bleiben und hier auch ein bisschen Theorie weiterverfolgen. Also, ich habe davon gesprochen, dass der Herbert Simon dieses Konzept Bounded Rationality im Hinblick auf eine Diskussion eingeführt hat, die sich so ganz allgemein um den Begriff des Homo Oeconomicus gedreht hat oder nach wie vor vielleicht sogar dreht. Dann Homo Oeconomicus sei derjenige Mensch, der völlig rational, und zwar in Anbetracht aller Kosten und Nutzen, die er bei irgendeiner Aktion wahrnimmt, also die bei einer Aktion im Spiel sind, völlig rational kalkuliert und handelt. Der sozusagen wirklich eine bilanztechnische Rechnung anstellt und schaut, wie viele Investitionen habe ich, wie viel Outcome habe ich, und wenn der Outcome die Investitionen übersteigt, dann steige ich gut dabei aus. Maximizing. Nur eine Sekunde, ich muss nur zu Ende dann. Maximizing. Also den Nutzen von solchen Kalkulationen zu maximieren, liegt diesem Konzept zugrunde. Versuch. Ne? Er hat mit seiner Bounded Rationality darauf hingewiesen, dass natürlich dieses Maximieren immer nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Informationen stattfindet. Das heißt, nur mit dem, was ich überhaupt als Investition wahrnehme und mit dem, was ich als Output wahrnehme, kann ich diese Rechnung anstellen. Nur als beleuchtendes Beispiel diesbezüglich, ich erwähne es immer wieder, die Industriegesellschaft, also das heißt eine uns sehr nahestehende, noch nicht lang, oder vielleicht sogar noch sehr aktuell seiende Gesellschaftsform oder Produktionsweise, hat bis ins Jahr 1930 Erdgas als stinkendes, schädliches, gefährliches Nebenprodukt der Erdölförderung angesehen und hat es abgefackelt. Das war ein Kostenfaktor und kein Outputfaktor. Erdgas ist bis 1930 abgefackelt worden, weil man einfach nicht gesehen hat, dass das eine sinnvolle Energieform ist. Das heißt, in einer Kosten-Nutzen-Rechnung hat bis zum Jahr 1930 das Erdgas als Kostenfaktor fungiert und nicht als Outputfaktor. Es dürfte klar sein, dass wir heute das ganz anders wahrnehmen. In Sklavengesellschaften, um es noch deutlicher zu machen, hat die menschliche Arbeitskraft einen vernachlässigbaren Faktor dargestellt. Man musste Sklaven bestenfalls füttern, aber man musste ihnen keineswegs menschliche Lebensbedingungen schaffen. Die industrielle Gesellschaft, die Industriegesellschaft hat bis vor kurzem, bis vor 40, bis vor 50 Jahren die Umwelt nicht als relevanten Kostenfaktor wahrgenommen. Umwelt war genug vorhanden, Luft war genug vorhanden, Wasser war genug vorhanden, und wenn man nicht genug hat, ist man ein paar Kilometer weiter hinausgezogen und hat dort wieder unverbrauchte Naturressourcen vorgefunden. Wir, ökologisch geschulte Gesellschaft, nehmen sehr wohl mittlerweile die Begrenztheit unserer Ressourcen als sehr relevanten Kostenfaktor wahr. Das heißt, wir machen ganz andere Kosten-Nutzen-Kalkulationen, als das eben bis vor 60, 70 Jahren der Fall gewesen ist. Sehen Sie, worauf ich hinaus will? Das Maximizing ist stets nur ein Sacrificing. Ein Satisfying. Ein Zufriedengeben mit denjenigen Outputs, die in einer gegebenen Situation wahrgenommen werden können. Im Verhältnis zu den Kosten, zu den Investitionen, die in einer gegebenen Situation wahrgenommen werden. Wenn Sie nicht sehen, dass es ein Problem ist, dass Sie Sklaven ausbeuten, wenn Sie nicht sehen, dass es ein Problem ist oder dass es sinnvoll sein könnte, Erdgas auch zu verwerten, dann ist das in Ihrer Kosten-Nutzen-Bilanz nicht drinnen. Kosten-Nutzen-Bilanzen sind in dem Sinne niemals vollständig. Es gibt keine absolute Kosten-Nutzen-Bilanz, genauso wie es eben keine absolute Idee gibt, die als solche immer feststeht. Es gibt Ideen, die unter Bounded Rationality zustande kommen, die unter gebundener Rationalität zustande kommen, und zwar jeweils von der Information, die ihm hier und jetzt aktuell vorliegt, gebunden. Hätten wir, weiß nicht, im Jahr 1930 gewusst, was, oder hätte die Erdölindustrie gewusst, was Erdgas für ein wichtiger Energiefaktor wird, nicht? Hätten sie vermutlich um einiges mehr Erdgas heute zur Verfügung. War aber nicht, hat man abgefackelt. Das gleiche gilt für die Behandlung von Sklaven, das gleiche gilt, um noch ein markanteres Beispiel zu bringen, für die Behandlung der Frau in unserer Geschichte. Dass die Frau eine, naja, wie soll man es nennen, eine untergeordnete Arbeitskraft darstellt, das hat man bis vor kurzem in manchen, bitte, in der Schweiz, in unserem Nachbarland, ist das weibliche Wahlrecht, also das Wahlrecht für die Frau, Anfang der 1970er Jahre eingeführt worden. Bis dorthin hat offiziell
1978.
Ah ja, okay. Danke für dich. Also bis dahin, noch später, nicht? Also das sind, ich nehme an, viele von uns, ich ganz besonders, aber auch einige von euch, werden zu dieser Zeit schon geboren gewesen sein. Nicht? Und heute kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass ein ganzes Land, ein ganzes europäisches Land, vor allem im Zentrum Europas, die Frauen nicht als gleichberechtigte Staatsbürgerin wahrgenommen hat. Ne? Das sind gesellschaftliche Wahrnehmungen, die dafür sorgen, dass gewisse Ideen, gewisse auch Kosten-Nutzen-Kalküle und vieles mehr, gewisse Weltveränderungsversuche so zu stehen kommen, wie sie eben zu stehen kommen. Es gibt keine absoluten Ideen. Ja,
entschuldigung.
Ja, bitte.
Seit Anfang von dieser Vorlesung. Wir haben gesehen, wie unterschiedlich ist die Perspektive, Aspekte von den idealistischen, realistischen oder rationalistischen, je nachdem. Aber wenn ich das alles durchdenke, dann komme ich dann wieder falle zu Relativismus. Und wenn der Wahrheit und Erkenntnis so relativ ist, wie können wir als Philosophischen weiter? Gibt es, oder Relativismus ist die Ende, dass wir sagen, nein, ich sehe so und das ist so.
Das ist genau die interessante Frage.
Eine philosophischen Abhandlung darüber, also mehr als die Relativismus uns.
Es gibt sehr viele, also die ganze Philosophiegeschichte hat sich seit Platon, ne, dürfte klar sein, am Problem des Relativismus abgearbeitet. Und es ist im Prinzip die relevante Frage, wie finden wir in dieser Relativität, die wir jetzt so besonders herausgestellt haben, doch festen Boden unter den Füßen, um sowas wie ein sinnvoll organisiertes Weltbild, eine Gesellschaftsordnung in die Wege zu leiten.
Ja, das ist meine Sackgasse, was ich nicht ausgehen kann. Meine Wegfindung. Aber einzige, was ich so spontan konkret denken kann, das ist die einzige Möglichkeit, einen Kompromiss zwischen Gedanken in einem demokratischen Raum, also einzige.
Kompromiss ist ein auch Wort, das natürlich jetzt noch sehr viel unklar lässt. Ne? Man kann natürlich Kompromiss bis zu einem gewissen Grad dazu sagen, aber sozusagen, wie es wirklich zustande kommt, wie sich die Menschen im Detail dann auf solche Kompromisse einigen und so, ist damit noch nicht wirklich angedeutet. Im Prinzip wird auch die weitere Lehrveranstaltung sich genau diesem Problem widmen. Aber jetzt war noch zunächst eine Wortmeldung da hinten und dann, ja. Schreien Sie, weil ich, bitte.
Ich wollte dazu über die Wahrnehmung was sagen, und zwar wenn man sagt, diese Wahrnehmung wird produziert von Interessen, von herrschenden Interessen. Diese Wahrnehmung ist sozusagen nicht anderes Gedanken des Herrschenden. Aber der sachliche Begriff der Wahrnehmung, der gesellschaftliche Wahrnehmung, gesellschaftliches Interesse oder Interesse von bestimmten Klassen, wie zum Beispiel für das Sklavenhaltungsgesetz, für das Sklavenhaltungsgesetz,
oder
auch für die Unterdrückung von Frauen, dieses bekannte Interessen sind.
Wenn ich Sie jetzt ein Stück weit interpretiere, dann liegt zwischen Wahrnehmung und Interesse, so wie Sie es vorschlagen, genau der Unterschied zwischen der Relativität und der Absolutheitsvorstellung von Ideen. Nicht? Also dann wären die Interessen das, was sozusagen tatsächlich wirklich besteht und nicht konstruiert ist, und die Wahrnehmung wäre das, was von Herrschaftsinteressen, also Herrschaftsbeziehungen und viel mehr konstruiert wird. Im Hinblick auf das, was ich in den letzten Stunden auch schon herauszustellen versucht habe, ne, meine ureigenen Interessen könnte ich nicht als unbeeinflusst von all den Erfahrungen behaupten, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich meine, dass ich mich für Philosophie interessiere, ist mir keineswegs in die Wiege gelegt worden. Hat auch nichts mit einer genetischen Verwurzelung spezifischer philosophischer Interessensgebiete zu tun. Philosophie ist mir tatsächlich interessant gemacht worden. Wo hört die Ökonomie auf, wo beginnt sie? Das ist die gute Frage. Also wir haben ich meine, ich verstehe, dass Sie unterscheiden wollen, nicht? Und natürlich ist nicht zu übersehen, dass sehr viele Wahrnehmungen jetzt von Herrschaftsverhältnissen und viel mehr festgelegt werden. Aber ich würde genauso behaupten, dass Interessen natürlich von Herrschaftsverhältnissen
Ja, das wollte ich nämlich...
Ja, nein, warte, ich noch mit Handmeldungen. Es war zunächst da hinten eine und...
Selbst wenn Ihre aktuelle Interessenslage das Resultat der Vorgeschichte ist, existiert sie nichtsdestoweniger heute. Deswegen heute könnte man durchaus etwas, eine utilitaristische Denkweise daran anknüpfen.
Man könnte, nur würde ich eben im Hinblick auf das heute dieses grundsätzliche Problem sehen, dass die Interessen viel differenzierter geworden sind, als das vielleicht in einer Gesellschaft, die sich primär auf die Landwirtschaft spezialisiert hat, ne? Der Fall gewesen sein mag. Also schon, was halt, das sind die simple Wahl eines Universitätsstudiums lässt unterschiedlichste Interessenfragen erkennen. Das dürfte klar sein. Und da geht es dann doch vielleicht letztendlich um sowas wie genuine Interesse, oder nein, geht es doch um Berufsausbildung, oder um was geht es? Ne? Die Interessen des Vaters, der will, dass der Sohn was oder die Tochter was Gescheites studiert, und vieles mehr. Also das sind sofort all diese uns so bekannten Aspekte im Spiel, die dafür sorgen, dass sich auch die gesellschaftliche Interessenslage als sehr heterogen herausstellt. Jetzt weiß ich nicht, war noch kurz der Wunsch einer Wortmeldung?
Ja. Naja, ich glaube, dass in jedem System, wo mehr als ein Individuum koexistiert, auf jeden Fall mit Kompromissen gearbeitet werden muss. Was auch immer für Leute, die jetzt zum Beispiel der Kompromiss ist, dass ich meinen Nächsten nicht umbringen darf, um seine Güter zu bekommen. Es geht auf jeden Fall immer darum, dass etwas für mich nicht möglich ist, weil es jemand anderen stören würde. Und dadurch kann dieses absolute Gute nicht erreicht werden. Also,
Herr André, jetzt sollte sich auch an Regeln halten.
Natürlich. Ja, vielleicht kann man es einfach oder hinten kippen, ja. Einfach ein bisschen Luft reinlassen. Ja. Denken Sie zurück an dieses Beispiel oder dieses berühmte Dual von Gebrauchswert und Tauschwert. Nicht? Da könnte man ja sagen, dass der Gebrauchswert sowas wie die individuellen Interessen repräsentiert und der Tauschwert das Interesse des Marktes repräsentiert. Und wie wir ja das auch aufgeschlüsselt haben, kommen sich die beiden grundsätzlich in die Quere. Nicht? Da ist sozusagen sehr deutlich, dass erst durch das Zusammenwirken von Interessen, von unterschiedlichen Interessen offensichtlich, oder vielleicht sogar von sehr ähnlichen Interessen, wie das im Markt geschehen der Fall ist, ganz andere Dynamiken ins Spiel kommen, die dafür sorgen, dass diesen Interessen niemals entsprochen werden kann, zumindest niemals vollständig entsprochen werden kann. Und man kann natürlich jetzt bis zu einer gewissen Grad Kompromiss dazu sagen, das ist keine Frage.
Ja, aber das bedeutet dann, dass jedes System, von dem wir jetzt andenken oder von dem wir sprechen, auf der Unzufriedenheit der Einzelnen basiert, wodurch es ja dann kein erstrebenswertes System wäre.
Ja, durchaus, nicht? Wenn, da gibt es dieses schöne Churchill-Sprichwort, nicht? dass die Demokratie die schlechteste aller Staatsformen ist, außer denen, die noch schlechter sind. Ne?
Sie wird schon funktionieren, das Problem ist nur, dass jeder eine eigene Meinung hat.
Das war bei dem, was die Kollegin angesprochen hat. Also grundsätzlich jetzt, ich weiß nicht, ein bisschen systemtheoretisch oder mechanisch oder mechanistisch formuliert, eine Verwirklichung des Guten würde, also einer für alle gleichen Gutvorstellung würde dem Kältetod gleichkommen. Dann tut sich nichts mehr. Dann sind alle Unterschiede ausgewischt, aber wirklich alle. Und man hat nicht einmal mehr jemanden, der feststellen kann, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ne? Würde ich mal behaupten. Okay, mach mal ein Statement noch, dann gehe ich ein bisschen weiter. Ja. Ja, gut, dann gibt es jetzt auch noch einige dazu. Wie auch immer, ich wollte auf diese seltsame Wechselbeziehung zwischen diesen Reichen, die tatsächlich auch immer wieder als Reiche herausgestellt wurden, hinweisen. Und meine bisherige Absicht war, darauf hinzuweisen, wie sehr die konstruiert sind. Es geht in einem nächsten Schritt auch darum, darauf hinzuweisen, wie sehr sich die gegenseitig beeinflussen. Ich möchte vorgreifend nur im Hinblick auf die Frage, die ich Ihnen am Ende der letzten Stunde gestellt habe, kurz beleuchten, was für eine Eigendynamik Ideen grundsätzlich entwickeln können. Also gerade so Großideen wie die der europäischen Aufklärung zum Beispiel. Nehmen wir an, sehr fiktiv und sehr idealtypisch, dass tatsächlich von irgendjemandem, von irgendeiner Einzelperson die Idee der, ich weiß nicht, sagen wir mal,
zum ewigen Frieden.
Zum ewigen Frieden, naja, auch das nicht, aber was an Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit so in den Raum gestellt wurde. Das sei sozusagen jetzt kurz einmal als Einzelprodukt eines Individuums, eines aufklärerischen Individuums, Jacques Rousseau oder wer auch immer, wen Sie damit assoziieren wollen, gedacht. Ne? Es dürfte ganz klar sein, dass das, wenn es von jemandem am Schreibtisch auch schön dargestellt wird und schriftlich verpackt wird und erklärt wird und was auch immer, dass das nicht viel Relevanz haben wird, solange es in der Schublade bleibt. Das ist klar. Ne? Also in dem Moment, wo es eine Öffentlichkeit erreicht, wird es zu dem, was wir im Allgemeinen als Idee betrachten. Sonst ist es eine Privatmeinung, die natürlich im Hinblick auf die soziale Konstitution des Subjekts, das diese Privatmeinung hat, auch gesellschaftlich konstituiert ist, aber einstweilen, solange es in der Schublade liegt, keine gesellschaftliche Auswirkung hat. Also das heißt, es kommt zwar dadurch sehr viele Faktoren zustande, aber es geht dann da nicht an andere Faktoren hinaus, sondern es ist zunächst einmal ein isoliertes Etwas. Interessant wird selbstverständlich, wenn es sozusagen eine Öffentlichkeit erreicht, wenn es publiziert wird oder diskutiert wird oder was auch immer und damit natürlich jetzt andere beeinflusst. Man kann sich leicht vorstellen, dass kaum jemand wirklich alleine so eine geniale Idee hat, die sofort von allen anderen unumwunden unterschrieben wird. Das heißt, selbst die besten Ideen werden zunächst einmal sowas wie Kritik, Gegenkritik, Problematisierung, Rückfrage und vieles mehr provozieren. Das heißt, schon da auf dieser sehr kleinen, unmittelbaren Ebene ist natürlich jetzt sowas wie Interaktion notwendig, damit die Ideen zu dem werden, als was sie dann der größeren Weltöffentlichkeit erscheinen. Ich weiß nicht, wenn Sie zum Beispiel an den Publikationsbetrieb, an den wissenschaftlichen Publikationsbetrieb denken, da ist es im Allgemeinen so, dass bei wissenschaftlichen Journalen ein Redaktionsteam zunächst einmal überprüft, ob das, was in einem Aufsatz geschrieben worden ist, hinreichend relevant erscheint, dass es in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wird. Das ist die erste Stufe. Da sind 4, 5 Redaktionsmitglieder, die schauen sich das an und sagen, naja, hätte zumindest Hand und Fuß. Wir setzen es einem Begutachtungsprozess aus, was nichts anderes heißt, als dass diese Aufsätze, und so passiert es tatsächlich bei wissenschaftlichen Fachjournalen, dass diese Aufsätze hinausgeschickt werden an irgendwelche Experten, Expertinnen, die so etwas wie eine Evaluierung vornehmen, die das Ganze kontrollieren. Und die, das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis die das gelesen haben und bearbeitet haben, zurückmelden. Entweder ja, ist okay, können wir veröffentlichen, oder zurückmelden, bitte überarbeiten, da sind Teile drin, die nicht so stehen bleiben können. Oder sie lehnen es überhaupt ab als nicht relevante Idee. Bitte.
Nur zum Nachdenken, wenn man das jetzt in den politischen Kontext nennt, kann man das ganze Zensur nennen. Also,
ja, wenn sozusagen, das haben wir gleich bei einem wichtigen Punkt natürlich, wenn das die einzige Publikationsmöglichkeit wäre, wie das in totalitären Systemen der Fall ist mitunter, ne, also Sowjetunion natürlich, dann ist es nichts anderes als eine de facto Zensur. Wenn natürlich in einem weltweit operierenden Wissenschaftsbetrieb die Möglichkeit besteht, andere Meinungen zu befragen, das heißt, wenn ich den Aufsatz zurückbekomme, weil er nicht angenommen worden ist, ihn an ein anderes Journal zu schicken und dort diesen Begutachtungsprozess zu wiederholen, naja, dann ist es nicht Zensur, sondern dann ist es eine Ablehnung durch ein bestimmtes Journal, die ich natürlich jederzeit hinterfragen kann oder überprüfen kann, weil es auch andere Möglichkeiten gibt. In einem totalitären System, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, ist es eine Zensur, haben Sie ganz recht. Ne? Aber ich möchte nur den Prozess ein bisschen beleuchten. Dann ist noch keineswegs gesagt, dass diese wissenschaftliche Arbeit oder dieser Aufsatz oder diese Idee, die Sie da behauptet haben, bereits die Weltöffentlichkeit wirklich appliziert, denn dann wird das Ding, wenn es angenommen wird, zunächst einmal publiziert und dann sagen nicht mehr nur die bestellten Begutachter etwas dazu, sondern dann sagt die Scientific Community was dazu. Dann müssen die ihren Senf dazu geben. Ne? Und wie das so heute der Fall ist oder in der Regel der Fall ist oder sehr häufig der Fall ist, sagt die Scientific Community sehr wenig dazu oder gar nichts dazu. Nicht? Das heißt, in mindestens 50% der publizierten Ideen oder Aufsätze oder wissenschaftlichen Arbeiten passiert gar nichts. Das Ding wird publiziert und wird nie wieder zur Kenntnis genommen. Es ist tatsächlich so. Also mindestens 50% der weltweit publizierten wissenschaftlichen Arbeiten werden nie zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis nehmen heißt, dass darauf reagiert wird, dass andere wissenschaftliche Arbeiten darauf Bezug nehmen, dass sie zitiert werden, dass sozusagen jemand schreibt, zum Beispiel der Füllsack hat das und das behauptet, aber das ist gar nicht wahr. Ne? Also selbst das Kritisieren ist noch besser als in diesem Fall, als das völlige Verschweigen oder das völlige Ignorieren, dürfte klar sein. Also selbst wenn sie auch negativ wahrgenommen werden, ist ein Stück gewonnen. Also sozusagen ein Stück weiter gearbeitet worden an der Öffentlichkeitswirksamkeit, an der Gesamtgesellschaftswirksamkeit von solchen Ideen. Was passiert aber im Einzelnen damit? Jetzt ist das Ding natürlich schriftlich fixiert worden, weil es ein wissenschaftlicher Aufsatz ist. Da liegt schon einmal eine gewisse Zeitspanne dazwischen, geschrieben werden und publiziert werden. Dürfte klar sein. Ne? Also wenn ich was schreibe, dann dauert es, bis die Gutachter, bis die Redakteure einig sind, es zu publizieren, eine Weile, bis es das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Ich könnte unter Umständen meine Meinung schon wieder verändert haben, während das Ganze noch auf die Veröffentlichung wartet. Schon da eine zeitliche Diskrepanz im Spiel. Dann braucht es noch einmal eine gewisse Zeit, bis der Diskussionsbetrieb anläuft. Also das heißt, bis wissenschaftliche Fachkollegen das rezipieren und darüber zu sprechen beginnen. Erst wenn es dann vielleicht zum Thema von Konferenzen wird und vieles mehr, erreicht sozusagen eine Öffentlichkeit, dass das wirklich, sagen wir mal, in den Bereich von guten Ideen vordringt und vieles mehr. Aber natürlich braucht auch wieder diese Organisation von Konferenzen bestimmte Strukturen, die als solche an der Veränderung dieser Idee mitarbeiten. Das heißt, Sie sehen, wie viele Dynamiken da bereits ins Spiel kommen, wenn sich so Ideen oder sagen wir mal weiterentwickeln, nicht? Verentwickeln wollte ich fast sagen. Weil es ist das ja wirklich bis zu einem gewissen Grad. Im Hinblick auf dieses sehr berühmte aufklärerische Konzept des Sozialismus. Das ist nichts anderes als eine Idee zunächst gewesen, wenn Sie rein idealtypisch wieder Karl Marx als einen oder den Urheber dieser Geschichte kurz einmal fixieren wollen. Er war selbstverständlich nicht, das ist ganz klar. Und Karl Marx wäre selbst natürlich der Letzte gewesen, der gesagt hat, er ist der Urheber dieser Idee. Aber es hat sich doch an seiner Person sehr, es hat sich sehr, sehr personifiziert, diese Idee. Nicht? Und es ist immer mit dieser Person besonders verbunden worden. Aber es hat natürlich einen enormen Entwicklungszyklus an den Tag gelegt, bis aus dieser Idee etwas geworden ist, was dann tatsächlich zu verwirklichen versucht worden ist. Also ich brauche vermutlich gar nicht jetzt im Detail auf das sowjetische Konzept hinweisen oder auf die Geschichte der Sowjetunion hinweisen. Es dürfte klar sein, dass zwischen Idee, die der Karl Marx gehabt haben mag, und der Verwirklichung dieser Idee enorme Diskrepanzen zu stehen gekommen sind, zu tragen gekommen sind. Jetzt hat natürlich aber diese Verwirklichung der Idee, nur ein bisschen weiter diese Entwicklung weiterspinnen, diese Verwirklichung dieser Idee selbst wieder Tatsachen geschaffen, sie hat eine Welt geschaffen. Also das hat sozusagen diesen Umweg genommen, wenn man so idealtypisch da ein bisschen bezeichnen will, hat eine ganze Nation grundsätzlich anders organisiert. Und in dieser Nation, in dieser spezifischen sozialistischen Gesellschaft, in der Sowjetgesellschaft, sind natürlich seinerseits wieder ganz andere Problemsichten wahrgenommen worden. Das heißt, diese ursprüngliche Idee, die da von einem Subjekt ausgegangen ist, um eben so etwas wie eine Veränderung in der Welt vorzunehmen, hat die Welt natürlich verändert, hat aber seinerseits eine ganz andere Ausgangsposition für weitere Vorstellungen der Notwendigkeit, die Welt zu verändern, nach sich gezogen. Wenn Sie kurz einmal den, hoffe ich, doch bekannten Umstand sich vor Augen halten, dass in der Sowjetunion auch die Geschichtswissenschaften eine staatlich geregelte Ort von Wissenschaften gewesen sind. Das heißt, wo bis zu einem gewissen Grad ein propagandistisch vorgeschriebenes Geschichtsbild geherrscht hat, das natürlich von den Historikern bedient werden musste. Also das heißt, wo eine gewisse Auflage bestanden hat oder ein gewisser Druck geherrscht hat, die Geschichte auf eine bestimmte Art zu interpretieren, dann kommen Sie zu dieser seltsamen oder zur Aufmerksamkeit dafür, dass diese seltsame Entwicklungslinie auch zurückwirken kann. Also Sie haben hier eine faktische Veränderung der Welt, die dann dafür sorgt, dass was da als Idee wahrgenommen wurde und von einem einzelnen Subjekt jetzt vielleicht geschaffen wurde, auch wieder anders beschrieben wird. Wenn Sie sich die Geschichte der Sowjetunion oder die Geschichte der Marxismusforschung in der Sowjetunion vor Augen halten, dann werden Sie merken, dass in den 70er Jahren Sowjetzeit sehr unterschiedliche Marx-Bilder vorgeherrscht haben. Und zwar noch einmal verquer, sozusagen offizielle Marx-Bilder vorgeherrscht haben, auf der anderen Seite von der Bevölkerung auch inoffizielle Marx-Bilder prozessiert worden sind, weiterentwickelt worden sind. Nur um das zu demonstrieren, also ich habe interessanterweise, wie ich das erste Mal da in den 80er Jahren in die Sowjetunion gekommen bin, als jemand, der sich durchaus für Marx interessiert hat und das sehr intensiv gelesen hat und sich auch relativ gut ausgekannt hat, dann gleich einmal das Gespräch gesucht mit Sowjetbürgerinnen und Bürgern und habe sie gleich einmal, ja, also wie seht ihr das mit Marx und so, ihr seid ja unmittelbar betroffen und so. Und ich war baff erstaunt, als man mir als erstes wirklich, ersten wirklich relevanten Aspekt von Karl Marx entgegengehalten hat, dass er Furunkel am Bosch gehabt hat, also am Gesäß. Das ist auf Deutsch. Das war sozusagen das inoffiziell in den späten 80er Jahren vorherrschende primäre Geschichtsbild von Karl Marx. Über das hat sich sozusagen jeder zunächst einmal mit diesem ominösen Carlo Marlo, wie sie ihn genannt haben, Carlo Marlo, also das war sozusagen ein Bild, das da sehr, sehr prominent einem Fremden wie mir entgegengehalten. Selbstverständlich haben ganz andere Geschichtsbilder geherrscht und auch die Sowjetgesellschaft war natürlich eine sehr heterogene und es hat sehr unterschiedliche, auch unterschiedlich tiefenscharfe Beschäftigungen mit Karl Marx gegeben. Es dürfte nur klar sein, dass in der Sowjetgesellschaft ein völlig anderes Geschichtsbild vorgeherrscht hat als im Westen. Auch jetzt die Biografie von Karl Marx ist ganz anders dargestellt worden. Es dürfte bekannt sein, dass gewisse Schriften von Karl Marx in der Sowjetunion sehr lange Zeit nicht publiziert worden sind. Ganz einfach, weil es dort Stellen gibt, die sehr dezidiert darauf hinweisen, dass die Art der Umsetzung, wie sie in der Sowjetunion versucht wurde, nicht unbedingt eine gelungene ist. Oder dass Marx zumindest nicht der Meinung gewesen ist, dass es eine gelungene ist.
Mich würde an dem Modell interessieren, wenn man das da wirtschaftlich umlegt, ob Sie der Meinung sind, dass einzelne Subjekte mit ihren Ideen oder mit ihren Handlungen stärker einen Einfluss auf das Weltbild, auf das Späte haben können oder nicht. Oder ob wir grundsätzlich in dem System alle gleichberechtigt sind.
Ich würde schon sagen, dass selbstverständlich einzelne Personen sowas wie Geschichtsmächtigkeit bekommen. Ne? Ich weiß nicht, denken Sie an Caesar, Napoleon und wie sie alle geheißen haben. Das ist selbstverständlich. Nicht? Man muss dann natürlich auch wieder im Hinblick auf die retrospektive Beschreibung einer Historizität damit rechnen, dass die Gegenwart bestimmte Persönlichkeiten als besonders wahrnimmt. Also wir sind natürlich in unserer Geschichtsschreibung grundsätzlich von dieser Personifizierung geprägt. Das heißt, wir schreiben unsere Geschichte nach wie vor primär im Hinblick auf Personen, auf Einzelpersonen, auf Herrscherpersönlichkeiten. Wir stellen eben Napoleon besonders heraus oder Heinrich den VIII. Oder wen auch immer. Ne? Dürfte klar sein, ob diese Persönlichkeiten, die von uns so herausgestellt werden, tatsächlich zu ihrer Zeit diese Relevanz gehabt haben, die wir heute an ihnen wahrnehmen, ist eine offene Frage. Das können wir nicht überprüfen, und zwar beim besten Willen nicht. Ne?
Das heißt, ich kann mir diesen Rückwirkungseffekt, kann ich mir vorstellen, dass das für das Subjekt eine Machtanreicherung bedeuten kann.
Eine Machtanreicherung.
Naja, das was zurückwirkt.
Sagen wir mal, der Karl Marx ist tot, also ob der
Karl Marx nicht
besonders gut dargestellt wird, oder mag ihn zumindest in irdischen Belangen nicht mehr sonderlich.
Ja, weil mich würde es interessieren, was auch für Swick jetzt interessant wäre, ob bei dieser Rückwirkung es eben möglich ist, dass das Subjekt das bewusst einsetzt, seine Idee, seine Form der Veränderung, dass es sich dadurch Macht anreichern kann. Oder ob das Ganze so dynamisch ist, dass das...
Ja.
Das
wäre ja, ich weiß schon. Es gibt diese Wechselverhältnisse selbstverständlich auch, also selbstverständlich finden sie auch schon zu Lebzeiten von bestimmten Personen statt, dürfte keine Frage sein. Ne? Also ich weiß nicht, jeder politische Prozess gibt das darüber Auskunft. Aber in den Wissenschaften, um ein bekanntes oder gut beschriebenes Beispiel diesbezüglich ein bisschen zu oder es damit zu veranschaulichen. Es gibt so Multiplikationseffekte, die dafür sorgen, dass Wissenschaftler, die schon mal wahrgenommen worden sind, wesentlich stärker wahrgenommen werden, auch in Hinkunft, als jemand, der überhaupt noch nicht wahrgenommen worden ist. Sie können sich selbst vor Augen führen, wenn Sie, was nicht, über einen bestimmten Namen schon gestolpert sind, dann werden Sie und irgendwas mit dem verbinden, sei es interessant oder nicht interessant, nicht? Was nicht, mit Karl Marx zum Beispiel, dann werden Sie natürlich in Ihrem persönlichen Leseverhalten, Diskussionsverhalten, Wahrnehmungsverhalten wesentlich mehr davon appliziert, wenn Sie irgendwo den Namen Karl Marx sehen. Sei es im Hinblick auf Interesse, sei es im Hinblick auf Ablehnung. Nicht? Also wenn Sie lesen und da taucht irgendein Ihnen völlig unbekannter Name auf, dann ist der sehr schnell wieder verschwunden und bleibt es auch. Wenn ein Ihnen bekannter Name auftaucht, denken Sie, ah ja, das kenne ich und aha, das habe ich schon wahrgenommen und das nehme ich wieder wahr. Und das werden Sie beim nächsten Mal dann auch wieder wahrnehmen. Genauso ist es bei der eben beschriebenen Veröffentlichungs- und Zitierungsdynamik von wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, im Rahmen der Wissenschaften werden bestimmte Namen zitiert und wenn sich in den Wissenschaften dadurch dann sowas wie eine einheitliche Meinung anreichert, dass bestimmte Namen zitierungswürdig sind, also zitiert werden sollen, dann können Sie natürlich in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten bis zu einem bestimmten Grad punkten, wenn Sie da auch mit zitieren. Es dürfte klar sein, ich weiß nicht, wenn Sie bei Abfassung Ihrer Diplomarbeiten dann sowas wie eine Literaturliste vorlegen müssen, dann wird es bis zu einem gewissen Grad schon darum gehen, dass Sie, naja, relativ bekannte Autoren auch drinnen haben oder vielleicht sogar primär drinnen haben und nicht, ich weiß nicht, den Herrn so und so aus Giegerich-Bolschen oder was auch immer, nicht? Also jemanden, der völlig unbekannt ist und in der Scientific Community noch nie aufgefallen ist. Und genau deswegen, weil Sie die Bekannten auch zitieren, werden die noch bekannter und werden von weiteren Wissenschaftlern oder Diplomarbeitsschreiberinnen wieder zitiert werden. Also das heißt, es gibt eine selbstverstärkende Dynamik, die dafür sorgt, dass besondere
Werbung.
Aufmerksamkeit durch weitere Aufmerksamkeit unterstützt wird. Werbung, geschickte Werbefachleute nützen natürlich solche Dynamiken, ist ganz klar.
Also kann man das bei dieser Zitierdynamik auch quasi in Analogie zu dem QWERTY-Phänomen sehen, dass man dann halt schon bekannte Leute zitiert, nicht unbedingt, weil sie besser sind oder weil sie für mich jetzt relevantere Ideen oder Informationen herausgestellt haben, sondern ganz einfach nur, um auch meiner eigenen Meinung mehr, in Anführungszeichen, Autorität oder Macht zu verleihen, was wiederum dann eben zurückspielt.
Absolut.
Und diese Person.
Absolut. Sie haben genau im Prinzip dieses Wechselverhältnis, das auch für jetzt jemanden, der die Welt zu verändern versucht und das Reich der Ideen gilt. Sie haben eine Dynamik, die jetzt Ihr persönliches Herangehen an eine Diplomarbeit oder an eine wissenschaftliche Arbeit betrifft und Sie haben eine zweite Dynamik, die eben übergelagerte Dynamik, wo eben zum Beispiel die für das Erarbeiten von Diplomarbeiten notwendigen oder als richtig betrachteten Kriterien sich entwickeln. Das heißt, Sie schreiben auf dieser Ebene Ihre Diplomarbeit und werden beeinflusst davon, dass auf dieser Ebene, ich weiß nicht, der Name Karl Marx besonders wichtig erscheint oder der Name Immanuel Kant oder der Name Hegel oder wer auch immer. Nicht? Also gerade in der Philosophie gibt es ja da sehr viele berühmte Namen und die Philosophie ist auch eine, die sich aktuell nach wie vor durch Exegese auszeichnet, das heißt durch besondere Aufmerksamkeit für personenbezogene Werke. Und nicht problembezogene Werke oder Leistungen. Das ist ja nach wie vor eines der Probleme in der Philosophie, dass man Gesamtwerke liest und nicht so sehr darauf achtet, was, wenn man das Problem der Menschenrechte zum Beispiel bearbeiten will, was denn der so und so oder die so und so zu den Menschenrechten gesagt hat. Was ja sozusagen im Hinblick auf Problemlösung wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller wäre, als wenn man versucht, Kant gesamt zu lesen. Also nur als, naja, wie auch immer. Das würde noch einer längeren Diskussion bedürfen. Aber worauf ich hinaus will, ne? Sozusagen eine Entwicklungslinie, die jetzt diese Kriterien für Diplomarbeiten betrifft und eine Entwicklungslinie, die ihr aktuelles Arbeiten betrifft und das beeinflusst sich natürlich. Wenn man es im Hinblick auf diese Differenz Absicht, die Welt zu beeinflussen und Reich der Ideen betrachtet, idealtypisch gegenübergestellt, dann dürfte klar sein, dass sich unter Umständen diese Entwicklung und diese Entwicklung mit ganz anderen Geschwindigkeiten abspielt, mit ganz anderen Dynamiken zu stehen kommen. Also gerade so, dass solche Projekte wie das der europäischen Aufklärung oder auch das des Sozialismus hat ja zu bestimmten Zeiten enorme Dynamiken hingelegt. Nicht? Hat damit fast tatsächlich für individuelle Weltbearbeitungsversuche relevante Veränderungen hingelegt. Also was sagt, wenn man, wie bitte? Also, nehmen wir wieder idealtypisch betrachtet Karl Marx her, nicht? Der in seinem eigenen Leben natürlich vor dem Umstand zu stehen gekommen ist, dass er eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, die seinen Ideen eine Selbstständigkeit verschafft hat, eine Eigenständigkeit verschafft hat, die von dem, was er sich ursprünglich vorgestellt hat, doch einigermaßen abgewichen ist und die ihn dann am Ende seines Lebens zu der Feststellung genötigt hat, dass er selbst kein Marxist ist. Das dürfte bekannt sein. Ne? Der gute Marx hat sozusagen seine eigenen Ideen in einer Art und Weise sich entwickeln gesehen, wo er selbst nicht mehr mitgekommen ist.
Bitte. Leute,
Marxisten
sind,
ja.
Wenn ich
kein ja, aber nichtsdestotrotz, nicht sozusagen das, was er sich unter Marxist vorgestellt hat, hat eben von dem sich unterschieden, was eben im Hinblick auf seine ursprünglichen Ideen dann zu dem geworden ist, was als Marxismus bezeichnet wird. Natürlich. Das ist sozusagen die Quintessenz der Geschichte, dass er selbst da nicht mitkommt. Auf der anderen Seite dürfte aber klar sein, dass auch Marx, aber ganz eine Reihe von anderen Leuten natürlich dann sich genötigt fühlen, sozusagen diese ursprünglichen Welt, wenn man das auf so Zeitachsen aufbringen will, ne? Denken Sie sich jetzt kurz. Zeitachse und zum Zeitpunkt T hat Karl Marx eine Idee, die die Welt, also die einer Weltveränderung zugrunde gelegt wird. Auf dieser Achse befindet sich die Idee hier, sie beginnt sich zu entwickeln, sie beginnt sich unabhängig von dem zu entwickeln, was Karl Marx in seinen Lebensverhältnissen zu tun hat. Und sie beginnt irgendwann da zu diesem Zeitpunkt dann wieder zurückzuwirken, worauf Karl Marx natürlich sich erinnernd an diesen Zeitpunkt sich genötigt fühlt, neuerlich eine Richtigstellung nachzuliefern, die unter Umständen vielleicht dann tatsächlich eine neuerliche Idee birgt, nämlich die nun des tatsächlich genuinen Karl Marx. Das ist der der Frühschriften, das ist jetzt der der Spätschriften. Das ist jetzt der wahre, weil reife Marx und dem soll er gefolgt werden. Das heißt, es gibt jetzt eine zweite Ideenentwicklung, die vielleicht wieder nicht zusammenspielt, was sich da unten tut. Na, das ist sehen die vielen Diskrepanzmöglichkeiten, die da ins Spiel kommen. Und natürlich auch die vielen Beeinflussungsmöglichkeiten, die jetzt auch auf die Möglichkeit, gewisse Entwicklungen vorauszuahnen, gegeben sind. Das heißt, es gibt eine Reihe von zeitlichen Verwerfungen, die dafür sorgen, dass dieses Wechselverhältnis von Ideengeber und Ideen prekär wird. Rekursive und inkursive Dynamiken.
Entschuldigung, was haben Sie denn dieses Geist?
Naja, ja, das sei I2, die Idee des Spätmarks oder was auch immer. Ne? Das ist natürlich ein sehr schlechtes Beispiel, das gebe ich schon zu. Bitte? Na, aber Sie wissen vielleicht nicht, dass Marx sehr wohl auch in der sowjetischen Rezeptionsgeschichte und in vielen anderen Rezeptionsgeschichten im Hinblick auf sein Schaffen differenziert wird. Ne? Es gibt sozusagen Frühschriften, es gibt Spätschriften, es gibt politische Schriften, es gibt wissenschaftliche Schriften, journalistische Schriften und vieles mehr. All die werden in unterschiedlichem Ausmaß von seinen Interpreten als entweder die wahren Schriften von Karl Marx gesehen oder diejenigen, wo er eben in Erklärungsnot gewesen ist und schnell irgendwie einen Brief an irgendjemanden geschrieben hat und vieles mehr. Also da gibt es unterschiedliche Abstufungen und es gibt natürlich unterschiedliche Anhänger von unterschiedlichen Ideen von Karl Marx. Nicht? Also es dürfte bekannt sein, dass gerade in der Sowjetunion die Diskrepanz zwischen Lenin und seinen Weggefährten, aber dann ganz besonders natürlich jetzt zum Beispiel zwischen Trotzki und Stalin, Stalin dazu geführt hat, dass ganze Glaubenskriege ausgeübt wurden, wo einige der sich Bekriegenden dann natürlich auch mit dem Leben dafür bezahlen. Also man stelle sich vor Ideen, die solche Auswirkungen haben. Aber nicht nur, also es dürfte bekannt sein, in der Sowjetunion hat ja nicht nur das politische Umfeld mit dem Leben bezahlt, sondern auch die Bevölkerung in vielfacher Art und Weise. Ne? Also, Sie können sich an dem Beispiel da vor Augen führen, was Ideen für eine Brisanz entwickeln können und was sie natürlich dann auch für Verwerfungen in die Orientierungen der unter ihrer Auspiz Agierenden haben können. Also was sozusagen, wie wir alle, und da ist niemand natürlich davon ausgenommen, davon beeinflusst werden, dass bestimmte Ideen eine relativ eigenständige Entwicklung unternehmen und unser Leben beständig applizieren und lenken und orientieren und vorgeben. Und wenn man sich diese vielfältige Beeinflussung und Dynamik vor Augen hält, na, dann braucht man vermutlich gar nicht besonders darauf hinweisen, dass man im Hinblick auf seine Versuche, die Welt zu verändern, möglichst vorsichtig agieren sollte, weil es eben eine ganze Reihe von Rückwirkungen, von Feedbacks, von Rekursionen und Inkursionen geben kann, die eben dafür sorgen, dass das, was man da unternimmt, unter Umständen ganz anders zu stehen kommt, als man selbst will. Bitte, entschuldige.
Ich würde sagen, zu dem Thema Aufmerksamkeitsökonomie, also das wir vorher angesprochen haben, ja, dass es so kompliziert ist, dass die Mitglieder 50% verloren gehen und so. Und was sagen Sie zu dem Thema, dass das jetzt ganz einfach, ich meine, dieser Demokratisierungsprozess über das Internet, oder? Dass wenn man jetzt einfach zum Beispiel ein Buch schreibt und das ins Internet stellt, dann ist sofort bekannt, wenn es gut ist, ja? Dass vielleicht sich anklicken gehen. Ja, das ist ja die 10 Beispiele, die eben zum Beispiel jetzt Bush kritisiert worden ist von gewissen Leuten, die das darüber geschrieben haben, und so, dass irrsinnig schnell verbreitet worden ist, das Wissen. Ich meine, das wird jetzt sozusagen ganz einfach, ja? Also dass die nicht mehr aus über Interpretationen verfälscht wiedergegeben werden, ja? Zum Teil, ja, sondern dass sehr, sehr direkt gleich ans Volk geht, oder?
Ah, ich sage da dazu, versuchen Sie es, probieren Sie es aus. Ne? Stellen Sie Ihre Ideen ins Internet und schauen Sie, wie schnell das ist. Das ist eine große. Das ist also, ich meine, es erscheint heute sehr oft so, wie wenn Ideen sehr schnell verbreiten. Und das geschieht natürlich manchmal auch wirklich. Aber aufgrund welcher Faktoren das der Fall ist, oder sagen wir mal, die Faktoren, die da im Spiel sind, sorgen sehr wohl auch für Inklusionen und Exklusionen. Das heißt, manches Wissen wird sehr schnell verbreitet, aber sehr viel anderes Wissen wird genau deswegen, weil manches so schnell verbreitet wird, dann eben überhaupt nicht verbreitet. Und zwar die bei weitem größere Mehrzahl des Wissens, das da im Internet prozessiert wird. Ich bin da nicht sonderlich... Selbstverständlich. Nein. Und das ist keine Frage. Nicht? Na, selbstverständlich. Und insofern ist es ja ein enorm wirksames Mittel, um eben jetzt Interaktionen und zwar weltweit zu gewährleisten, die vorher nicht einmal die Spur einer Chance gehabt haben. Also kennt jeder aus eigener Erfahrung mittlerweile, dass man mit jemandem in Melbourne ganz genauso diskutieren kann wie mit jemandem, der im Zimmer nebenan sitzt mittlerweile. Und manchmal sogar dort viel eher, also nicht unbedingt nur in Melbourne, aber sonst wo in der Welt viel eher jemanden findet, der vielleicht gewisse Probleme sich mit einem meldet, als der Kollege im Zimmer nebenan oder die Kollegin. Das dürfte ein wohlbekannter Tatbestand unserer Welt mittlerweile sein. Und selbstverständlich ist das Internet ein enorm wirksames Mittel zur Interaktion und auch, und das, damit sind wir wieder beim Rahmenthema unserer Lehrveranstaltung und auch im Hinblick auf das Wiki, ne, das hier entsteht, das meiner Beobachtung nach jetzt in der letzten Woche ein bisschen wieder langsamer sich zu entwickeln begonnen hat. Nichtsdestotrotz, natürlich ist was passiert, keine Frage. Das eben hervorragende Möglichkeiten bietet, diese Inkursionen und Rekursionen wirklich auch stattfinden zu lassen. Sie haben nun tatsächlich die Chance, mich im Hinblick auf den Lehrstoff, den ich hier vortrage, zu beeinflussen. Das hatten Sie in früheren Jahren nicht. Wenn ich ein Semester durchgeplant habe und gesagt habe, das und das passiert und ich dann noch dazu die Diskussion ausgeschaltet habe, dann haben Sie mehr oder weniger das hinnehmen müssen, was hier stattfindet. Heute gibt es natürlich auch durch die Möglichkeit zu diskutieren, aber dann eben auch auf die viel subtilere, vielleicht indirektere, aber doch subtilere Art und Weise Möglichkeiten, mich darauf aufmerksam zu machen, dass Sie mit gewissen Dingen nicht einverstanden sind oder dass Sie andere Sachen hören wollen, dass Sie vielleicht gewisse Dinge präziser hören wollen, dass Sie gewisse Dinge noch nachfordern und vieles.
Das wollte ich auch fragen, weil ich habe jetzt am Wochenende habe ich was hineingestellt. Und irgendein Sigi hat das also rausgenommen. Mhm. Das war nämlich diese Idee, die ich vorher angesprochen habe mit dem Subjekt. Mhm. Das ist eine Machtanreichung. Ich habe das sehr konkret wirtschaftlich probiert, einfach mal hinzuklatschen. Ja. Damit man sich daran abarbeiten kann einfach. Und es ist aber rausgenommen worden. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so im Sinne des Wikis ist, weil ich denke schon, dass es wichtig wäre, auch diese Bezüge zumindest anzuschneiden. Es muss ja nicht seitenweise darüber geschrieben werden, aber ich glaube schon, dass es wichtig wäre fürs Verständnis.
Ja, man kann, eben kann ich jetzt in keiner Weise beurteilen, weil ich es mal wahrgenommen habe, aber erst einmal, es gibt eben diese Diskussionsseite, wo man sofort darauf hinweisen kann, hallo, wieso? Man kann natürlich selbstverständlich auch ein bisschen seinen Kopf durchzusetzen versuchen und es wieder reinstellen, solange bis es dem anderen reicht. Also grundsätzlich dürfte klar sein, wenn nur zwei streiten, ist es problematisch. Da sind jetzt wirklich zwei Problemsichten.
Nein, ich habe jetzt auch ein bisschen, ich habe ihn neben mir gefragt, er arbeitet auch aktiv und mitgewirkt. Ja. Und er war eigentlich, denke ich, dafür.
Ich habe nicht so viel konkretes Wissen, weil das ja, ich würde mich keineswegs da als Richter aufspielen. Also das ist sozusagen wirklich Sache der Gemeinschaft. Und das soll es sein.
Ja, aber genau das ist das Problem, dass wir jemanden haben, der mehr Rechte hat als ein anderer.
Nein, ich nehme ja
da haben wir das Problem, weil
ich nehme ja gar nicht teil.
Ob das, ja nicht Sie, Sie sind ja nicht derjenige, der es rausgenommen hat, aber es hat sich.
Rausnehmen kann jeder, ne? Sie können das ganze Ding wieder löschen.
Ja, aber das ist wieder
beim Kasten. Man kann es wieder rückgängig machen. Ja. Also prinzipiell hat jeder dieselben Rechte. Und das soll auch so sein.
Also ich soll es einfach wieder reinstellen.
Okay. Ja. Beziehungsweise vielleicht mit dem Hinweis versehen, wieso, bitte um Erklärung. Okay.
Dann mache ich das so.
Ja. Durchaus. Also, das wäre meiner Meinung nach fatal, wenn ich mich als Richter aufspielen würde. Ich kann nur sozusagen diese Kontextsteuerung, die angesprochene, versuchen, indem ich eben sage, ich wäre sehr wohl am Ende, es wird viel Arbeit sein, das sehe ich schon voraus, aber doch, ich werde am Ende schon die verschiedenen Versionen vergleichen. Sollte da etwas verschwunden sein, was ich durchaus für sinnvoll achte, hat derjenige, der der Autor dieses, oder diejenige, die Autorin dieses Beitrags gewesen ist, die gleichen Chancen, sich diese Prüfung zu ersparen, wie jeder, dessen Beitrag dann stehen geblieben ist. Ne? Also da gibt es dann keine Unterschiede. Wenn wir das genau anschauen, dann hat vielleicht die Gemeinschaft nicht mitgestimmt oder war der Meinung, dass das nicht relevant ist, aber im Hinblick auf die Benotung bin natürlich ich tatsächlich eine Autorität und das muss ich eben auch handhaben, diese Autorität, also es bleibt mir nicht erspart, ich muss dann ein Urteil fällen und ich muss bestimmen, ob das eine Note verdient oder nicht. Aber die Benotung, also das Zeugnis hat selbstverständlich nichts mit dem Wiki zu tun, das habe ich ja immer wieder betont. Wer dort anonym mitarbeiten will, selbstverständlich möglich, dann gibt es Sanktionen gibt es sowieso nicht, es gibt nur die positive, also die Belohnung für die Mitarbeiter.
Entschuldigung, aber ich weiß nicht, kann WEMP zum Beispiel einen Einfluss machen zum Subjekt?
Ja, gute Frage.
Oder Idee zum Subjekt?
Ja, selbstverständlich. Also dass die Idee, das haben wir jetzt ja
nicht lang.
Also sozusagen, dass wir eben beständig von Ideen unterschiedlichster Ausformungen in unserem Interagieren, in unserem Agieren appliziert werden, dürfte, Also sollte jetzt feststehen, das war der, die Quintessenz glaube, dieser Ausführung.
Das ist eine Koordination, das ist nicht, das ist keine Quelle, das ist eine Koordination, das ist eine immer etwas neu, immer ja. Etwas verändert, das ist nicht etwas konstant.
Richtig, das ist genau der Punkt. Ich habe ja diese drei Pole hier versuchsweise an die Wand gemalt. Jetzt stellt sich natürlich, eine Sekunde, vielleicht beantwortet das Ihre Frage. Jetzt stellt sich natürlich im Hinblick auf das, was ich die ganze Zeit ausgeführt habe, zunächst einmal meiner Meinung nach sehr offensichtlich die Frage, ob nämlich nicht das und das hier sowieso in eins zusammenfallen. Ich habe davon gesprochen, dass diese Welt keineswegs als etwas Feststehendes, Endgültiges in irgendeiner Art und Weise vorgestellt werden kann. Was wir als Welt wahrnehmen, ist natürlich immer eine Interpretation und damit schon so etwas wie im weitesten Sinn eine Vorstellung, eine Idee. Das philosophische Konzept des Idealismus versteckt sich da dahinter. Das dürfte klar sein. Ne? Sie kennen die berühmte Geschichte von Immanuel Kant, der darauf hingewiesen hat, dass wir ein Ding an sich als solches nicht wahrnehmen können, weil wir immer durch unsere Sinne, durch unsere Verstandeskategorien und über unsere Vernunftideen oder die Zusammenwirkung dieser drei Systemeinheiten an die Welt herangehen, sie wahrnehmen und sie auch zu verändern versuchen. Das heißt, eine Welt da draußen als solche, als Ding an sich, als unveränderte Entität gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt immer das, was im Sinne einer Idee wahrgenommen wird. Und dieser Umstand, das ist aber bei einem wichtigen Punkt, bezieht sich natürlich auch auf die Selbstwahrnehmung. Nämlich im Hinblick auf das, was ich vorher gesagt habe. Selbstverständlich ist natürlich auch jetzt unsere Selbstwahrnehmung grundsätzlich von unseren Ideen geprägt. Wenn ich mich als Philosoph präsentiere oder als Wissenschaftler präsentiere oder was auch immer, dann tue ich das natürlich in dem Bild, das gesamtgesellschaftlich von Wissenschaftlern besteht oder das sozusagen in unserer Geschichte dafür gesorgt hat, dass wir eine Vorstellung von Wissenschaftlern haben. Und ich kann das überhaupt nur im Rahmen dieses Ideenkonvoluts tun. Ich kann mich nicht als etwas darstellen, was jenseits dieser Ideen, dieser Vorstellungen der Welt angesiedelt wäre. Ich kann mich immer nur in diesem Konvolut ansiedeln. Ich kann mich natürlich jetzt als besonderes Individuum entwerfen und sagen, na, ich bin viel besser als alle anderen bisherigen Philosophen. Oder ich kann natürlich auch das Gegenteil behaupten, sagen, ich bin der schlechteste Philosoph. Nichtsdestotrotz bin ich noch immer im Bild dessen angesiedelt, was jetzt die Gesellschaft mit Philosophen assoziiert. Es geht nicht, mich sozusagen jenseits der Begriffsschemata, die die Gesellschaft anliefert, zu behaupten oder darzustellen. Ich bin darauf angewiesen, immer wieder auf diese Begrifflichkeiten zu rekurrieren, auch bei meiner Selbstbeschreibung. Und insofern kann man natürlich mit einem gewissen Recht sagen, dass diese drei Pole überhaupt nicht als separierbare Pole existieren, sondern dass sie sehr wohl in eines fallen, dass sie zusammenfallen, dass sie sozusagen ein sich beeinflussendes System, ein in sich komplex organisiertes und sich in seinen Subeinheiten vielfältig beeinflussendes System darstellen, in dem eben sowas aufgehoben wird, wie die Vorstellung eines Subjektes und die Vorstellung einer externen Außenwelt und die Vorstellung eines Reichs der Ideen.
Da kommt die Fragen, die begriffen zwar die Objektivität und Subjektivität, jetzt sie wieder auch an, dann gibt es keine absolute Objektivität. Also als Mensch, ich bin ein an sich bin ich ein Objekt, aber ich werde die Wahrnehmung nur als von meinem Subjekt wahrnehmen. Also von mir aus kann man auch nicht von einer Subjektivität reden.
Richtig. Lassen Sie mich abschließend nur noch darauf hinweisen, wir werden das nächste Mal dann ausführlich darauf eingehen, dass sozusagen, wenn man das analytisch durchspielt, was wir heute eben durchgespielt haben, man sehr wohl zu dem Schluss kommen kann, dass diese drei Pole in einen fallen. Das aber natürlich für die Analyse dieses ganzen Geschehens ein gewisser Sinn bestehen kann, sie doch zu trennen, analytisch zu trennen und sehr wohl zu sagen, das ist ein Subjekt, das ist ein Objekt und das ist eine Idee oder was auch immer. Also sozusagen, um darüber zu sprechen und sich des Zusammenwirkens dieser ganzen Komponenten bewusst zu werden, ist es gar nicht anders möglich, als sie analytisch auseinanderzuhalten. Ich hätte all das, was ich da etwas verquerend und vielleicht auch verwirrend aufgezeichnet habe, gar nicht aufzeichnen können, wenn ich sozusagen von Anfang an einen großen Kreis gemacht habe und gesagt hätte, da ist jetzt ein Subjekt, eine Idee drin und eine Welt. Also sozusagen für die Analyse, und da sind wir bei der Interpretation der Welt, für die Analyse ist es sehr wohl notwendig zu differenzieren. Nur kommt man genau dadurch, dass man analysiert, zu dem Bewusstsein, dass es sich da um ineinander komplex verwobene Entitäten handelt, die eigentlich gar nicht als einzelne Entitäten gehandelt werden dürften. Also Sie sehen die Diskrepanz zwischen Interpretieren und dem, was dann bei dieser Interpretation als vielleicht Vorstellung dessen, wie die Welt oder die Gesellschaft geartet ist, herauskommt. Jetzt war zunächst da noch eine kurze Wortmeldung.
Eine Frage eigentlich, das heißt, das sind Konstrukte der Daten, sind das jetzt auch die Teile von der Welt, die so entgehen, was ich
selbstverständlich, ich habe es nur vergessen, also, oder nicht hingezeichnet, selbstverständlich, und da vielfältigste Wirkungszusammenhänge. Und das Ganze bewegt sich in der Zeit und das Ganze bewegt sich in unterschiedlichen Dynamiken in der Zeit und hat dann auch vielleicht das schneller als das oder sozusagen mit günstigeren Bedingungen und weniger günstig und beeinflusst sich auch da rückwirkend und vorwirkend vielfach. Ne? Also sozusagen, die Interpretation der Welt sorgt dafür, dass wir sie analytisch zerschachteln, sorgt aber im Nachhinein dann auch dafür, dass wir drauf kommen, dass diese Zerschachtelung nicht noch nicht vielleicht hinreichend ist, um diese Welt auch zu verstehen. Das als Vorgriff auf die nächste Stunde, und mit diesem Wort bedanke ich mich.